Willkommen bei Der Begleiter, dem Podcast, wo Wissenschaft, Haltung und Herz einander begegnen. Ich bin Julian Lehnhardt und hier geht es um Fragen, die Orientierung geben und um das, was Kinder und Erwachsene wirklich bewegt. Schön, dass du hier bist und los geht's. Stell dir einen Fluss vor. Nicht irgendeinen Fluss aus dem Schulbuch, sondern einen echten. Einen, den du vielleicht kennst, wo du regelmäßig vorbeifährst oder läufst. Einen mit einem Ufer, mit Steinen, die das Wasser umfließt. Mit kleinen Strudeln, die sich drehen und wieder auflösen. Mit Stellen, wo das langsamer wird, das Wasser, wo es fast stillsteht, wo du dich an sonnigen Tagen gerne reinlegen würdest. Und an Stellen, wo das Wasser dann plötzlich wieder Fahrt aufnimmt. Niemand hat dem Wasser erklärt, wie das geht. Niemand hat einen Plan gemacht. Es hat seinen Weg einfach gefunden. Durch Bewegung, durch Schwerkraft, durch Kontakt, durch Umwege und durch das, was jeder Versuch im Wasser verändert. Und damit herzlich willkommen bei Der Begleiter. Ich bin Julian Lehnhardt und heute geht es um etwas, das wir alle kennen, aber irgendwie doch selten wirklich aushalten, und zwar Fehler. Genauer gesagt geht es darum, warum Fehler im sicheren Rahmen nicht das Problem sind, was wir oft in ihnen sehen. Der sichere Rahmen heißt dabei, wir sichern ab. Aber wir übernehmen nicht. Und in diesem Raum, in dem sicheren Raum, ist der Fehler oft der Beginn von echtem Lernen. Bevor wir zu den Fehlern kommen, möchte ich bei dem Bild bleiben, beim Fluss. Und ja, ein Fluss, das braucht Ufer. Nicht Mauern, nicht Dämme, nicht Beton, sondern Ufer. Ufer, die Richtung geben, ohne zu zwingen und die da sind, aber auch ohne im Weg zu sein. Ja, zu enge Ufer stauen das Wasser an, es drückt, sucht einen Ausweg und irgendwo bricht es durch. Zu weite Ufer aber, ja, die führen dazu, dass das Wasser sich verliert. Es versickert, es flacht ab, es wird irgendwie zum Sumpf. Aber genau dazwischen, in diesem gehaltenen Raum, ja, da fließt etwas Eigenes. Und ich glaube, das ist eine der ehrlichsten Beschreibungen unserer Rolle als Erwachsenen. Wir sind nicht das Wasser, wir bilden das Ufer. Vielleicht sind wir sogar das Ufer. Wir sind präsent, wir sind da, wir sind verlässlich. Wir sichern ab, aber wir sind nicht im Weg. Und was macht Wasser, wenn es auf einen Stein trifft und zum Beispiel kurz in Stocken kommt? Tja, es weicht aus. Es sucht letztendlich seinen Weg, es findet seinen Weg. Es probiert links, probiert rechts, vielleicht auch drüber, vielleicht auch drunter, vielleicht auch mittendurch. Aber es findet auf jeden Fall einen Weg. Nicht, weil irgendjemand den Stein entfernt hat, sondern weil sich das Wasser bewegt, weil es dynamisch ist, weil es den Kontakt gesucht hat, weil es weitergeflossen ist. Das ist natürlich physikalisch vielleicht nicht 100% korrekt, dieses Bild. Aber eigentlich nennen wir doch genau das später Resilienz. Und wir nennen es auch Problemlösung, Problemlösefähigkeiten. Wir nennen es auch Selbstvertrauen. Und das Ganze beginnt ja nicht mit einem Lernziel. Es beginnt auch nicht mit dem Ende, wohin auch immer der Fluss dann fließen mag, in das Meer. Sondern es beginnt mit einem Stein im Weg. Und jetzt möchte ich kurz mit dir ins Gehirn gehen. Nicht zu tief. Ich werde jetzt doch keine Vorlesung erhalten, aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die ich doch sehr faszinierend finde und von denen ich glaube, dass sie wirklich etwas ja, sind, das vielleicht auch dich interessieren könnten. Ich glaube, es sind Dinge, die vielleicht spannend sein könnten und die etwas verändern könnten, wenn man sie mal gehört hat. Und da geht es um Neuroplastizität. Das ist dieses Wort, das gerade irgendwie überall aufploppt, habe ich das Gefühl. Und was bedeutet das im Kern? Das bedeutet, ja, das Gehirn verändert sich durch Erfahrung. Nicht durch Erklärung, nicht durch Trockenübungen, nicht durch wissenschaftliche Experimente, sondern durch Erfahrungen, durch Wiederholungen. Ganz konkret, wenn ein Kind etwas versucht und scheitert, dann passiert im Gehirn etwas. Ich finde es ziemlich bemerkenswert. Es entsteht ein sogenannter Vorhersagefehler. Das heißt, das Gehirn hatte eine Erwartung, die Realität war aber anders. Und jetzt muss sich das Gehirn anpassen. Und während das Kind oder während auch wir Erwachsenen dann etwas tun, ja, da entstehen neue Verbindungen im Gehirn. Und das ist der Moment, wo das Gehirn etwas lernt. Und dieser Prozess funktioniert am besten, wenn der Fehler selbst erlebt wird. Nicht, wenn er verhindert wird, sondern wenn er passiert. Carol Dweck, das ist eine Psychologin aus Stanford, hat es in einer ziemlich langen Forschung begleitet, und dabei einen Begriff geprägt, der heute eigentlich überall angekommen ist. Nicht nur in Schulen, nicht nur in Familien, sondern auch in Unternehmen. Das Grow Mindset. Und nicht im Sinne von denk dich stark oder denke richtig, damit du stark wirst, damit du resilient wirst, sondern als gelebte Erfahrung. Ich kann auch durch Versuche dazu lernen. Ich muss etwas tun. Ich muss ins Tun kommen, um zu lernen. Und Fähigkeiten sind nicht nur festgelegt von vornherein, sondern sie wachsen. Und der Gegensatz dazu, ja, das ist das Fixed Mindset. Und das entsteht aber nicht nur aus schlechten Erfahrungen allein, sondern vor allem aus einer Umgebung, die Fehler wirklich auch als Problem behandeln. Eine Umgebung, die vielleicht auch zu schnell eingreift, die die Lücke schließt, bevor das Kind sie selbst schließen könnte. Die also dem Kind die Lösung vorwegnehmen und dadurch dem Gehirn eigentlich, kann schon sagen, fast verbieten oder zumindest nicht ermöglichen, ihm dieses Problem zu lösen, dynamisch zu sein und eine neue Verbindung anzulegen. Und wer meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, ich liebe es, wenn alte Gedanken auf neue Erkenntnisse treffen. Und irgendwie man merkt, hey, die Leute von vor 1000, 2000, 10.000 Jahren, die haben dasselbe gesehen. Natürlich noch nicht so wissenschaftlich. Sie haben vielleicht auch andere Worte benutzt, aber sie haben dasselbe gesehen. Und jetzt erkennen wir neue Zeitmenschen in der Moderne, oft durch KI vielleicht auch, erkennen, dass die Weisheiten von den Alten vielleicht nicht immer in der Totalität wahr gewesen sind, aber viel Wahres hatten. Und darum geht es jetzt, und zwar um Sokrates. Der hat ja nie ein Buch geschrieben. Der hat ja immer nur gefragt. Gefragt und gefragt und gefragt. Man könnte sagen, er war der Vater aller Warum-Fragen. Ja, das ist, was Kinder ja so gut adaptieren. Vielleicht hat Sokrates sich auch bei den Kindern inspiriert und gedacht, hey, wenn Kinder so gut Warum-Fragen und es bei denen so gut funktioniert und die so neugierig sind, dann behalte ich das einfach bei. Das ist jetzt natürlich meine eigene Theorie, dass vielleicht der Vater der Warum-Fragen sich eigentlich nur an Kindern inspiriert hat. Fände ich auf jeden Fall witzig. Aber was wichtig ist, Sokrates hat es nicht als rhetorischen Trick genutzt zu fragen, sondern er ist mit einer Haltung durch die Welt gegangen. Er möchte von anderen Menschen Dinge lernen. Er hat also nicht solche Fragen gestellt, die dann quasi in eine Richtung den Menschen gebracht haben oder gedrängt haben. Er hat nicht den Gesprächspartnern schon die Antwort vorne weggegeben oder hingelegt, sondern er hat sie durch Fragen dazu gebracht, eine Antwort selbst zu finden. Und das nennen wir heute die sokratische Methode. Das ist im Grunde nichts anderes, als ich glaube, du kannst es selbst herausfinden. Ich begleite dich dabei, aber ich nehme dir das nicht ab und ich löse das Problem für dich nicht. Und da denke ich jetzt an ein Kind, das laufen lernt. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Episode gesagt. Kein Kind lernt laufen, weil wir es erklären. Kein Kind lernt nur laufen, weil es uns anschaut, wie wir laufen und dann sagt, yes, jetzt sind meine Muskeln und die Sehnen und die Koordination und die Balance so weit entwickelt bei mir, jetzt kann ich laufen, ich stehe auf und laufe. Nee, klar, sie schauen uns an, wie wir laufen und kriegen dann so einen Willen. Ich will auch laufen, ich will selbstständig werden, ich will die Welt entdecken, ich will nicht abhängig sein von meinen Eltern oder von den Erwachsenen, dass sie mich durch die Welt schieben, tragen. Dann beginnen sie zu krabbeln und irgendwann sagen, krabbeln ist halt auch nervig, immer auf dem Boden. Ich will jetzt aufstehen und laufen. Und ich glaube, kein Elternteil hat je gesagt, jetzt schiebst du das linke Bein vor, dann verlagert sich das Gewicht, dann folgt das rechte Bein. Nee, oder? Also, wenn ich noch skurril, wenn man so Kindern laufend beibringen würde, ich kann es mir auch vorstellen, dass es irgendwo passiert vielleicht auf der Welt, aber meistens ist es doch so, Kinder lernen laufen. Durch Fallen, durch Aufstehen, durch Wiederfallen, durch Wiederaufstehen. Durch den Moment, wo es plötzlich ging und dadurch, dass wir den Raum gehalten haben, dass wir ja sicher einen sicheren Raum geschafft haben, dass wir eben gefährliche Gegenstände weggebracht haben, dass wir eingegriffen haben, wenn das Kind jetzt beim Bahnhof zum Beispiel laufen lernen wollte, dass wir gesagt haben, hey, hier vielleicht lieber nicht, aber guck da drüben. Wir haben nicht weggeguckt, wir haben aber auch nicht das Kind getragen bzw. wirklich aktiv angeleitet zum Lernen. Wir haben es sicherlich unterstützt, wir haben es angefeuert, wir haben uns gefreut, wir haben es ermutigt. Wir haben einen sicheren Raum geschafft. Wir waren quasi das Ufer bzw. derjenige, der das Ufer dann geschaffen hat. Und jetzt möchte ich ehrlich sein, weil ich glaube, das gehört dazu. Es ist nicht einfach zuzuschauen, zumindest nicht für mich. Es ist für mich absolut nicht einfach zuzuschauen, wie Kinder scheitern. Und ich habe immer auch ein bisschen Angst, weil ich denke, boah, wenn ein Kind scheitert, das ja nicht zu mir gehört in dem Sinne. Ich bin nur der Erzieher, der Lehrer, der Coach. Ist das so cool, wenn ich Kinder scheitern lasse? Aber doch, es ist cool. Und ich frage mich, warum ist es so schwierig zuzuschauen, wie andere scheitern? Ich glaube, das ist Biologie. Unser Nervensystem ist ja darauf ausgerichtet, Gefahr zu erkennen und dann zu handeln. Und wenn ein Kind weint, wenn es frustriert ist, wenn es aufgeben will, wenn wir sehen, boah, das rennt irgendwo und es könnte wahrscheinlich jetzt gleich hinfallen oder es will irgendwo hochklettern und möglicherweise könnte es runterfallen, dann sendet unser Gehirn ja schon das Signal, tu was. Hilf, löse das Problem oder lass es am besten gar kein Problem entstehen. Das ist ja noch viel besser, sagt uns unser Nervensystem. Und manchmal ist das richtig, klar. Manchmal braucht ein Kind genau das, eine Antwort, eine Lösung, Sicherheit. Natürlich lassen wir unser Kind nicht auf die Straße rennen, klar. Aber manchmal, und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, manchmal ist das Signal nicht für das Kind. Manchmal ist es für uns. Und da dürfen wir uns fragen, hey, also ist es jetzt wirklich gefährlich? Und können wir die Frustration des Kindes aushalten? Und das ist, glaube ich, schwierig. Da dürfen wir ehrlich mit uns sein. Da bin ich auch ehrlich mit mir. Da bin ich auch ehrlich mit euch. Es ist schwierig, Frustration auszuhalten. Weil so Unordnung, wer merkt das? Wir glauben auch so ein bisschen an guter Erwachsener, der greift ein. Ein guter Erwachsener, er da lässt Kinder nicht leiden. Und ich frage mich natürlich dann immer, wessen Bedürfnis bedienen wir jetzt gerade? Und das sind dann meistens unsere eigenen Bedürfnisse. Dies ist auch wichtig, dass wir uns da bewusst machen. Das ist ganz klar sogar zentral, dass wir uns die Frage stellen, wessen Bedürfnis bediene ich? Und warum ist mir das so wichtig? Und dass wir dann aber auch mutig sind und sagen, hey, ich lasse mal laufen. Auch wenn mich das gerade ziemlich herausfordert, mein Kind möglicherweise ja einen Fehler begehen zu lassen. Und hier möchte ich noch einen Gedanken hinzufügen, der mir wichtig ist. Kinder lernen ja nicht nur durch das, was wir sagen, nicht nur durch das, was sie tun, sondern sie lernen ja auch durch das, was wir tun und durch das, was sie sehen, durch das Modell, das wir sind. Und das bedeutet, wie gehen wir selbst mit Fehlern um? Wenn wir einen Fehler machen, sagen wir dann laut, boah, Mist, hat nicht geklappt, ich versuch's nochmal. Oder verstummen wir, ziehen wir uns zurück, als wäre nichts passiert. Sagen wir, boah, das ärgert mich jetzt und halten dann mal den Ärger aus. Oder sagen, boah, das ärgert mich jetzt, aber ist ja gar nicht so schlimm. Weil ich finde auch zum Beispiel, Ärger auszuhalten ist wichtig. Wenn etwas schief geht im Alltag, zeigen wir dann, wie man damit umgeht, wie man atmet, wie man neu ansetzt, wie man weitermacht, wie man sich selbst reguliert, wie man Dinge aushält, wie man zweites, dritte Mal eine Problemlösung ausprobiert, die vielleicht dann wieder nicht funktioniert. Oder nicht. Und vielleicht klingt es klein, aber ich glaube, es ist ziemlich riesig, weil Kinder das sehen. Kinder spüren das auch, mit welcher Ernsthaftigkeit wir das machen. Und sie speichern das ab und sie leiten daraus ab, wie die Welt mit Fehlern umgeht. Und ob sie selbst einen Fehler machen dürfen, ohne zum Beispiel weniger wert zu sein. Und da will ich noch was ganz Wichtiges sagen. Wir dürfen uns zum Beispiel auch entschuldigen bei unseren Kindern. Und ich finde, das ist etwas, das ich lernen durfte. Und ich habe ein großes Glück, dass ich es relativ früh gelernt habe, glaube ich. Noch bevor ich eigentlich meine Ausbildung gemacht habe, sondern als ich Praktikas gemacht habe, als ich 12 gewesen bin, habe ich angefangen, ja, als Assistent in Pfadiheimen zum Beispiel zu arbeiten. Und genau da habe ich gelernt, wir dürfen uns entschuldigen. Wir sagen was Blödes zu einem Kind, wo uns vielleicht selber in dem Moment nicht klar war, dass es völlig deplatziert ist. Vielleicht, weil wir zum Beispiel geschockt sind in dem Moment, weil wir in dem Moment Angst ums Kind haben, sagen wir, boah, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht das machen, in dem Moment, wo das Kind hingefallen ist. Und dann merken wir, hör, das war ja irgendwie völlig blöd, jetzt das Kind ist gerade hingefallen und wir haben Angst um das Kind und wir haben dann plötzlich einfach gesagt, du bist schuld daran, anstatt hinzugehen und zu fragen, hey, alles okay, wie geht's dir? Ich hatte Angst um dich. Und wenn uns sowas passiert zum Beispiel, dürfen wir uns reflektieren und dürfen am nächsten Tag, im nächsten Moment zum Kind hingehen und uns entschuldigen und sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht. Und ich finde, das ist dann, wo Kinder wirklich lernen. Fehler machen ist okay. Wir dürfen uns reflektieren, wir dürfen uns erklären, wenn wir das wollen, wenn wir das können, wenn es angemessen ist, warum habe ich den Fehler gemacht und vor allem aber auch, was lerne ich draus und was probiere ich das nächste Mal besser zu machen. Das will ich noch mit auf den Weg geben. Fehler machen ist okay und diese Chance, uns selbst auch zu geben, zu wachsen, finde ich ganz wichtig. Und selber positiv mit Fehlern umzugehen. Natürlich, Aristoteles hat gesagt, wir müssen den Mittelweg finden. Wir sollen jetzt nicht nur sagen, hey, ich mache jetzt den nächsten Fehler und auch immer zu überlegen, wo kann ich jetzt einen Fehler machen, wie schlimm ist der Fehler und was braucht es auch, um den Fehler wieder gut zu machen. Aber im Alltag, glaube ich, dürfen wir uns erlauben, viele Fehler zu machen, denn der Fehler macht, der lernt. Und letztendlich der keine Fehler macht, der macht sie ja meistens, weil er einfach nichts macht und nur in seiner Komfortzone bleibt und Dinge wiederholt, die er eben schon 1000 Mal wiederholt hat. Und da wachsen wir eben nicht. Und da wird auch wieder unser Geist, unser Gehirn, unsere Persönlichkeit wachsen und unsere Kinder werden dann ja auch lernen. Ich wiederhole das, was ich kann. Und das wollen wir ja, denke ich, nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder ein Fixed Mindset haben, sondern eben ein Growth Mindset. Und jetzt sind wir schon am Ende. Ja, 16 Minuten schon geredet. Ich hoffe, ihr seid noch da. Wir sind wieder am Ende und ich möchte dir 3 Dinge mitgeben, die du vielleicht mal ausprobieren kannst, wenn du möchtest. Erstens, wenn dein Kind scheitert, warte doch 5 Atemzüge. Du kennst das schon aus der letzten Folge. Diesmal nicht nur fürs Nervensystem, sondern auch als Frage. Braucht mich mein Kind jetzt und was braucht mein Kind vielleicht? Zweitens, mach selbst einen Fehler laut sichtbar und zeig, wie du damit umgehst. Muss nicht perfekt sein, sondern menschlich authentisch. Und drittens, Frag dich einmal ganz ehrlich, welches Bild du von Fehlern hast. Nicht das, was du weitergeben möchtest, sondern das, was wirklich tief in dir drin sitzt. Schreib dir das mal auf, wenn du möchtest. Geh da in dich, guck mal rein. Denn das Bild, was tief in dir drin ist, das ist das, was deine Kinder wirklich sehen. Und ich denke an den Fluss, an das Wasser, das am Stein kurz in Stocken kommt, an den Moment, wo es nicht weitergeht und dann doch weitergeht. Nicht, weil jemand den Stein weggeräumt hat, sondern weil das Wasser eben einen neuen Weg gefunden hat. Und so, glaube ich, werden unsere Kinder auch einen Weg finden, auch wenn es manchmal schwierig erscheint. Und das war's mit dieser Folge. Das war der Begleiter. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass es mich doch gerne wissen. Lass gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer du den Podcast anhörst. Und schreib mir gerne mal, welche Themen würden dich denn noch interessieren für nächste Folgen. Ich danke dir für dein Feedback. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist, dass du mich ein Stückchen auf meinem Weg begleitet hast und ich hoffe, dass ich ein paar Impulse dalassen konnte, die dich ein bisschen auf deinem Weg begleiten. In diesem Sinne, liebe Grüße und mach's gut. Bis zum nächsten Mal.